manchmal ist es auch quasi fremdbestimmt, dann wirst du krank und dann geht einfach nichts mehr. Mhm. Und dann bist du aus dem Tritt. Man dann irgendwie, wenn irgendwas dazwischen kommt, dann ist man erstmal raus und muss mal schauen, wie man wieder reinkommt.
Und dann überlege ich mir, wovon, wenn ich dann alle To-Dos vor mir sehe, dann ist immer ganz klar, irgendeiner leuchtet quasi rot auf und sagt, mach mich. Oder ich denke mir, oh, da ist es irgendwie Resonanz.
Ja, genau. Ja.
Und dann gehe ich da rein und sage, ja, let's do it.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Harrison, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.
Die Zeit zwischen den Jahren kann man hervorragend benutzen, um nochmal alles Revue passieren zu lassen und nochmal aufs Jahr zurückzuschauen. Auf das erste Jahr unseres Podcasts.
Yay.
Wir feiern ein Jahr Jazz Live Podcast.
Ja, war lustig. Hat Spaß gemacht.
Und hat kreativ auch mich selbst, muss ich sagen, inspiriert.
Mhm.
Weil manchmal hat man das ja, dass man Schwierigkeiten hat, oder sagen wir mal so, ich kenne das, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe.
Ich nicht.
Ich nicht. Mit der Inspiration, wenn man dann plötzlich komponieren soll, aber unter Zeitdruck oder auch improvisieren natürlich. Und das unter Zeitdruck.
Oder
und,
üben.
Genau. Und dann ist die Frage, was macht man dann?
Mhm.
Na? Wenn du nicht zu denen gehörst, die das nicht haben, so wie bei Anja, die das nicht kennen, ist die Frage, was machst du dann?
Ja, also ich kenne das auch. Ich habe immer mal Phasen, wo ich einfach überhaupt keinen Bock habe. Ich kenne das auch von einigen Schülern. Manchmal ist es auch quasi fremdbestimmt. Dann wirst du krank und dann geht einfach nichts mehr.
Mhm.
Und dann bist du aus dem Tritt. Oder du hast eine Phase, wo im Job unfassbar viel los ist und dann kommst du einfach nicht zum Üben.
Man hat
und dann,
keine Zeit.
Und dann bist, genau. Und dann bist du aber tatsächlich irgendwie so aus diesem Flow raus, dieser Gewohnheit raus. Das ist ein bisschen wie beim Sport ja auch, ne? Man dann irgendwie, wenn irgendwas dazwischen kommt, dann ist man erstmal raus und dann muss man schauen, wie man wieder reinkommt.
Ja, ich hasse das.
Ja.
Ich hasse das, vor allem, wenn ich drin war. Das Schlimmste ist, wenn ich von einer Tour nach Hause komme und richtig gut spiele und jeden Tag gespielt habe und im Üben drin war und dann denke so, wenn ich das jeden Tag machen würde, wäre ich urgut. Und dann hakt's wieder, weil irgendwie doch andere Sachen wichtiger sind, weil ich ganz wichtig Podcast aufnehmen muss.
Der Podcast ist schuld.
Genau, ihr seid schuld. Nein. Ja, aber das Thema finde ich gut.
Mhm.
Also welche... Weil ich glaube, das kennen auch unsere HörerInnen und Hörer.
Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden außer mir, der das nicht kennt.
Ja, das ist echt, du bist auf der Insel der Seligen bist du quasi.
Total.
Ja,
ja, nee, also ich kenne das genauso und das ist total normal. Ja, wie gesagt, man muss halt schauen, wie man damit umgeht. Und da wollen wir mal drüber sprechen, was wir eigentlich für so Rezepte selber entdecken konnten über die letzten Jahre. Wie geht's denn dir damit? Hast du da irgendwelche?
Ich habe ja das Lustprinzip.
Das Lustprinzip.
Ich bin ja, üben nach dem Lustprinzip ist mein neues Credo. Was ist neu? Ist eigentlich, ist es uralt.
Ja.
Das habe ich immer schon so gemacht. Also ich erinnere mich, dass du mit Eieruhr am Klavier gesessen bist. Ich habe gedacht, ich würde durchdrehen, wenn ich so 10 Minuten lang Tonleitern üben dürfte. Sondern ich übe immer mal ganz lange, nur lange Töne und dann mal gar nicht. Sondern halt immer das, worauf ich eben Lust habe. Und das aber dann immer sehr effizient, weil ich weiß, da wo meine Lust sozusagen hinfällt, das kann ich am besten üben, weil da habe ich halt richtig Bock drauf und dann geht es auch.
Aber du bist doch so ein Typ, du bist insgesamt sehr lustgesteuert und machst wirklich Sachen, auf die du Bock hast. Es ist ja nicht nur in der Musik so, sondern bei allem.
Ja, aber ich schreibe mir auch immer eine Liste, ne? Ich habe meine To-Do-Liste und auf der To-Do-Liste steht ja nicht, was ich Lust habe nur drauf, sondern was ich ja machen muss. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich vorbereiten muss auf ein Big Band-Konzert und ich muss jetzt diese Big Band-Noten üben, oder wenn ich eine Practice-Session vorbereite für Cool Jazz Styles oder sonst irgendwas anderes, dann dann muss ich ja auch, dann habe ich was zu tun. Und dann überlege ich mir, wovon, wenn ich dann alle To-Dos vor mir sehe, dann ist immer ganz klar, irgendeiner leuchtet quasi rot auf und sagt, mach mich. Oder ich denke mir, oh, da ist es irgendwie Resonanz.
Ja, genau. Ja.
Und dann gehe ich da rein und sage, ja, let's do it. Und, ja. Und dann kommt das Nächste. Meistens, wenn der erste Mal erledigt ist, dann habe ich so ein Flash, so, ja, geschafft, geil, was können wir als Nächstes? Weil ich bin dann meistens dadurch, dass ich Lust habe, habe ich dann so einen Rush, bin ich dann so gut dabei, dass ich sage, jetzt haue ich noch einen Task weg sozusagen. Und dann geht das plötzlich ganz einfach. Mhm. Und wenn ich aber so mit meinem Übelplan mache und der geht so von A bis Z und das muss immer in der Reihenfolge da dreht, also das ist nicht meins.
Dann drehst du durch. Ja, ich glaube auch, man muss gucken, wie man drauf ist. Was ich bei dir echt beobachte, ist, dass du insgesamt sehr viel Energie hast. Also sehr viel. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so viel Energie hat wie du.
Außer wenn ich müde bin.
Außer wenn du müde bist. Aber selbst dann hast du so viel vorher gemacht, dass im Verhältnis jeder andere Mensch, glaube ich, doppelt so viel wäre. Ich weiß es nicht, aber das nehme ich durchaus sehr positiv wahr. Also das ist ja eine tolle Eigenschaft. Das wünschen sich, glaube ich, alle. Einfach viel, viel Energie zu haben und immer irgendwie alles wuppen zu können. Aber das finde ich halt echt ein cooles Ding, was du da hast. Und früher war das sehr stark bei uns polarisiert, dass du sehr impulshaft immer unterwegs warst und nicht immer eher mit diesem Plan und ich will es strukturieren und so. Und mittlerweile haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen angenähert, ne? Also, dass du mehr die Struktur mit reinnimmst, so wie du erzählt hast, mit deiner To-Do-Liste, die ja auch sehr strukturiert aufgebaut ist.
Allein die Tatsache, dass ich jetzt Übelpläne schreibe mittlerweile,
genau. Ja, ja,
das habe ich auch gelernt von dir.
Ja, bei mir ist halt umgekehrt. Ich lerne von dir ein bisschen dieses, einfach mal gucken, was ist jetzt gerade eigentlich, wo ist der Bock gerade? Und das finde ich eigentlich total cool, diese Mischung aus diesen beiden Elementen, dass es so eine flexible Komponente kriegt und gleichzeitig viel Struktur. Und was du sagst mit der Resonanz, dass das quasi eine entscheidende Rolle spielt. Wo spricht es gerade zu mir? Wo wird irgendwas in mir angesprochen, wie so eine Seite, die angeschlagen wird, die mehr Lust macht, ja, da einfach was zu machen. Und lustigerweise finde ich dann, wenn man das so macht, dann kommt auch Energie aus dem Task wieder zurück. Also dann ist es eben nicht ein Reingeben von Energie und dann ist sie weg, sondern es kommt wieder was raus. Und das finde ich total interessant, diesen Effekt. Und das merke ich auch beim Üben. Also das ist tatsächlich auch so. Wenn ich Lust habe auf Üben und ich mache was, erstens fliegt die Zeit. Ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Erstens fliegt die Zeit weg. Und zweitens ist man hinterher erfrischt und nicht erschöpft. Aber wenn man sich ans Klavier quält und sagt so, oh, ich muss jetzt noch...
Das bringt gar nichts. Dann lässt man es auch eher bleiben. Viel. Dann schmeißt man das Instrument irgendwann an die Wand.
Ja, ja, genau.
Das ist Quatsch. Nein, das muss schon... Also als ich angefangen habe, Saxophon zu lernen, war mir klar, ich möchte sehr viel üben. Ich habe auch schon mal darüber geredet, wie viel man eigentlich übt. Also man kann ja von 6 bis 12 Stunden ist ja alles möglich. Jetzt schrecken sich alle.
Man darf auch weniger üben, gerade wenn man sonst einen Job hat.
Man kann ja gar nicht so viel. Dann. Ja, ja. Aber Tatsache ist, um überhaupt 6 Stunden Saxophon üben zu können, sagen wir mal, ja, das oder 3, muss man ja wirklich was zu tun haben. Und da muss man auch wirklich, also wenn man da keinen Bock hat, kann man es eh bleiben lassen. Mhm. Ich weiß noch, wie ich beschlossen habe, ich werde Saxophonist, habe ich mir gesagt, ich werde jetzt ganz viel üben. Und das war damals 3 Stunden. Das war das höchste der Gefühle, dachte ich. Und schon das fiel mir da ganz schön schwer, weil ich war gewohnt halt als Musikschüler in Österreich, gewohnt eine halbe Stunde, wenn überhaupt, zu üben täglich. Ne? Also wenn man da nicht total angetriggert wird, so lustvoll, sage ich jetzt mal, dann geht eh nichts.
Mhm, das stimmt, ja. Oder es ist halt wirklich eine Qual. Ne?
Dann, ja, aber das geht ja nicht. Also kein Mensch wird sich quälen irgendwie 3 Stunden am Tag.
Ah, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass sich einige auch quälen. Ich habe mich teilweise auch gequält im Studium. Ich habe also 6 Stunden war für mich echt so... Und es war wirklich, da war ich dann echt, da ging dann gar nichts mehr. Also ich war wirklich im Eimer nach 6 Stunden.
Naja, das ist, wenn man, vor allem am Stück, und wenn man nicht übt, wenn man keine Pause macht.
Ja, schon Pause, aber halt immer kurz und halt, ich glaube, Pause machen habe ich damals in dem Alter auch einfach nicht gecheckt, was es wirklich heißt, nämlich abschalten und wirklich runterkommen und mal an was anderes denken und so. Das war ja alles damals ganz weit weg.
Aus diesem Gefühl rausgehen, ne?
Ja. Ja, und du hast dann auch so viel, was du halt können musst und willst und das stresst dann auch, wenn man das noch nicht kann. Und
ja, in den 20ern, das ist irgendwie was anderes.
Ja. Ist ja auch egal, aber die Frage war ja eigentlich ursprünglich, wie kommen wir jetzt dahin, wenn wir so eine Phase haben, wo gerade kein Bock ist oder auch keine Zeit ist, wie kommen wir wieder dahin zurück, den Faden aufzunehmen, wieder aufs Pferd zu steigen, ne?
Mhm.
Und ich finde den Ansatz eigentlich schön zu sagen, man guckt mal, gibt es irgend, also erstmal vielleicht den Stress wegschieben und sagen, nee, es geht jetzt nicht drum, dass der Lehrer schimpft, wenn ich mir so schön nicht geübt habe. Oder dass ich selbst mir sage, du kannst ja nichts, du bist ja blöd. Da gibt es ja auch diese inneren Stimmen, ne, die einem das schnell mal vermitteln wollen, dass man einfach mal sagt, nee, jetzt gerade ist mal was anderes dran, nämlich die Stimme mal zu Wort kommen zu lassen, die halt einem zeigt, was ist denn eigentlich, wo habe ich denn eigentlich gerade Lust drauf? Was war vielleicht ursprünglich der Funke, warum ich mal angefangen habe zu spielen? Oder was könnte mir wieder Lust machen? Gibt es ein Stück, ein bestimmtes? Gibt es die Situation, dass es mal gemütlich war am Klavier? Ich habe mir früher zum Beispiel manchmal so eine Duftkerze angezündet und aufs Klavier gestellt. Das war für mich so ein kleines Ritual. Das war total schön. So eine Vanilleduftkerze auf meinem alten Bechsteinklavier. Das war dann irgendwie so stimmungsvoll. Und das hat mich allein schon immer motiviert, ans Klavier zu gehen. Solche Kleinigkeiten, ne? Also fällt dir noch was ein, was einen motivieren könnte?
Ein Instrument angucken. Mhm. Also Saxophonkoffer aufmachen, dann sieht man das goldene Saxophon, denkt so, oh geil, das will ich spielen. Oder früher hab ich CDs gehört halt. Ich meine, CDs, also halt Musik hören und auf Konzerte gehen. Eigentlich ist es sowieso gut live, also irgendwie das Instrument irgendwie erleben aus einer anderen Perspektive quasi. Geh einfach in ein Konzert und hör mal wieder einen Spieler oder einer Spielerin, die dein Instrument bedient, wo du denkst, boah, ist das geil, das muss ich auch, ich will auch ein bisschen das machen oder das haben oder das erleben. So Lifestyle-Sachen kann ich da gar nicht sagen, außer vielleicht, ich glaube, dass oft ein Problem ist, warum man keine Lust mehr hat, Musik zu machen oder Saxophon zu spielen oder Klavier zu spielen oder was auch immer, dass man sich einen Stress macht.
Ja,
also, dass man irgendwie findet, ich bin nicht gut genug oder die anderen sind alle besser als ich.
Oder ich bin so hinten dran, ich müsste eigentlich schon viel weiter sein in der Zeit.
Ja. Genau, aber wieso kann ich nicht schon viel besser sein?
Ich bin vielleicht zu schlecht, kann ich das wirklich, bin ich eigentlich überhaupt gut genug für den ganzen Scheiß?
Ja, diese Sachen halt, genau. Mhm. Dass man halt mal fünf gerade sein lässt und sich also auch mal, manchmal muss man auch mal sich gut finden. Also es ist ja so, je mehr man besser werden will oder so oder im Lernen ist, desto kritischer beäugt man sich und hört sich eben an und findet sich halt irgendwie zu schlecht und so. Und da muss man sich auch mal einfach mal gut finden und sagen, guck mal, was habe ich schon erreicht, was kann ich schon? Und manchmal ist es auch gut, wenn man zurückblättert sozusagen im Buch und nochmal alte Stücke rausholt und die spielt so quasi vorher-nachher-mäßig. Ein Jahr später spielte er es schon viel besser, quasi. Na, dann spielst du nochmal ein Stück, was du eigentlich dachtest, das ist ein alter Hut, dann spielt man es nochmal, denkt man, oh, das kann ich, das klingt aber, das ist doch eigentlich ganz okay.
Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so schlecht, sich ab und zu mal aufzunehmen und diese Aufnahmen zu behalten, ne? Und dann nochmal zu hören, wie habe ich denn das vor einem Jahr gespielt eigentlich?
Damit man so ein Vorher-Nachher-Gefühl haben kann, ja.
Ist ein wichtiger Punkt, dieses, je besser man wird, desto kritischer wird man auch. Und das passiert ganz automatisch, weil du einfach mehr Know-how hast und mehr Fehler hörst bei anderen, aber auch bei dir selbst. Und das ist manchmal ein bisschen schwer auszuhalten.
Ja, ich finde es auch, es ist sowieso ein Problem mit dem Kritischsein. Also das einerseits ist ja, ohne, wenn du nicht kritisch bist und wenn du nicht genau hinschaust, was muss besser. Wir hatten noch in der letzten Folge, ging es auch um Timing und Groove. Und wenn man da nicht die ganze Zeit dran ist und dran arbeitet, dann wird es irgendwann total schlecht. Und dann ist man eben nur noch, dann hat man eben das nicht. Und gerade wenn man damit Schwierigkeiten hat mit Timing und Groove und Form halten vielleicht auch, dann wird's nichts. Also man muss da super sich konzentrieren und auch immer merken, das war jetzt nichts nochmal und so. Aber wenn man halt die ganze Zeit nur aufs Negative fokussiert, dann ist es ja irgendwie, das ist ja, also genau. das da vergeht ja die Lust eben.
Genau.
Das Lustprinzip ist das nicht.
Ja.
Und da eine ausgewogene Balance hinzukriegen aus ich kritisiere mich und ich lobe mich oder ich halte mich aus oder ich finde mich halt gut, wie soll man das beschreiben? Das ist ja ein bisschen die Kunst, ne?
Ja, ich finde, was du sagst, kritisieren, ich glaube, das ist der Punkt. Also, dass der Kritiker nicht das Sagen hat, sondern wenn der Analytiker, der vielleicht sagt, okay, hier können wir noch mal ein bisschen feilen und da, aber es ist eben nicht so eine Kritik ist, ne? Keine persönliche, keine herabwürdigende Kritik, sondern wirklich nur eine Analyse.
Das ist ein bisschen so, wie wir haben ja letztens über geredet, über den Friedemann Schulz von Thun. Mhm. Ne? Da haben wir doch auch einen Podcast gehört, da von Hotel Matze. Mhm. Finde ich auch voll cool. Große Empfehlung, Hotel Matze Podcast mit Friedemann Schulz von Thun. Der wohnt ja hier bei uns um die Ecke quasi. Wir sind der wohnt in Poppenbüttel und wir wohnen gar nicht so weit weg davon. Und da haben sie geredet über die vier Schnäbel oder ja, erklärt so sein Vier-Seiten-Modell mit den vier Wahrnehmungsarten und den, oder vier Sendearten.
Und Empfängerarten.
Und Empfängerarten, ja. Genau. Genauso kann man eben auch sich selbst sozusagen wahrnehmen auf diese vier verschiedenen Arten, eben wie du sagst, mit dem Kritiker, man kann auf der Sachebene. Man kann auf der Sachebene sich begegnen, man kann auf der emotionalen oder auf der Beziehungsebene sich begegnen oder eben einfach nett zu sich sein, indem man sagt, hey, du bist doch gut, alles wunderbar. Dann auf der Sachebene eben zu schnell, zu langsam, sonst was. Dann die Ich-Auskunft ist, was sagt der Sender über sich aus? Mhm. Da könnte man vielleicht sagen, dass es der Ausdruck ist dann zum Beispiel. Also das, aber ich habe doch mit Ausdruck gespielt. Vielleicht war es jetzt auf der Sachebene, sagen wir mal, timingmäßig nicht so super. Oder ich habe den Akkord nicht richtig ausgespielt oder was im Solo. Oder ich habe nicht genau gespielt, was ich wollte oder so. Aber Ausdruck hatte es. Hey, come on. Es hatte Ausdruck oder Sound oder sowas. Sozusagen Interpretation als, als Qualität. Und dann gibt's noch den Appell. Das war's. Und der Appell ist, was bedeutet das für mich? Und das, der Appell kann eben auch Stress machen. Eben dieses Gefühl, also wenn man eben einen Dauerappell hat, es ist natürlich cool, okay, das kann ich gut, das kann ich nicht gut. Oder wenn der Kritik eben so laut ist, dann ist er ein ewiger Appell, ne? Ewiger Appell. Und ich glaube, dass der Appell wahrscheinlich ist genau die Ebene, die eigentlich manchmal zu laut ist.
Ja, und auch die Beziehungsebene. Also wie gehe ich denn mit mir um? Wie rede ich denn mit mir selbst, ne? Also wenn ich mir selber zuhöre, bin ich ja quasi eine zweite Person oder nehme eine zweite Rolle ein, die dann mit der machenden, spielenden, instrumentalisierenden, wie sagt man, musizierenden Ebene interagiert und da dann zu sagen, das ist jetzt eben nicht unbedingt nur der Kritiker, sondern es kann ja auch sehr wohlwollend sein und der Appell kann dann vielleicht auch ein bisschen abgemilderter sein und nicht heißen, du musst mehr üben, musst jetzt dich mehr anstrengen oder irgendwas, keine Ahnung, sondern könnte ja viel differenzierter sein. So, ne? Heute war deine Tagesform so mittel, da warst du vielleicht nicht ganz bei deinen Möglichkeiten oder bist nicht ganz an deine Möglichkeiten rangekommen oder solche Sachen, ne? Oder beim nächsten Durchgang guckst du mal, dass du dich mehr konzentrierst auf diesen einen Aspekt und übst das einfach normal. Ohne zu sagen, du bist irgendwie schlecht.
Ja, oder ich muss das noch nicht können. Also
ich lerne es gerade.
Ich will das lernen, aber ich muss es noch nicht können. Üben heißt zu tun, was man nicht kann, bis man es kann. Aber das heißt, man tut es, obwohl man es nicht kann, nochmal.
Genau. Man lernt es gerade, man ist mitten im Prozess. Und dazu sagen, du müsstest es schon können, ist einfach nur kontraproduktiv. Mhm. Ne?
Das ist ja auch nicht üben. Üben heißt zu tun, was man nicht kann, genau. Bis man es kann.
Ja, genau. Ja, ja. Ich höre den Satz sehr oft von dir, aber es ist doch ein Fünkchen Wahrheit drin.
Das heißt ja ein Fünkchen. Das ist,
ja, es klingt so plakativ.
Das ist der ultimative Spruch.
Aber es stimmt ja tatsächlich. Wenn man was tut, was man kann, dann übt man ja im Sinne vielleicht nicht mehr, könnte man dann
umgekehrt sagen. Dann dudelt man eigentlich nur. Aber es, auf der anderen Seite muss man eben manchmal auch nicht üben, sondern einfach nur spielen und eben nicht das tun, was man nicht kann, sondern mal was tun, was man kann, wenn man es nicht die ganze Zeit nur macht, um sich halt wieder Streicheleinheiten zu geben und zu sagen, oh, guck mal, ich spiele voll gut.
Ja, yeah. Genau. Und ich meine, man übt ja dadurch auch das Performen oder das Tun als solches. Mhm. Ne?
Genau.
Und auch das Auswählen, was improvisiere ich denn, was spielt, was wähle ich für Voicings und diese Sachen. Ne?
Man übt dann halt für was anderes. Man übt dann vielleicht nicht, was spiele ich, sondern wie spiele ich. Mhm. Also man geht dann einfach auf eine andere Ebene ein, indem man eben das, was man kann, schon spielt. Aber dafür ja vielleicht noch, ja, wie spiele ich oder die Interpretation oder das Timing oder den Sound oder die Intonation oder was weiß ich was.
Ja.
Verfeinert und vertieft. Also da kann man ja dann, wenn man nicht immer wieder, also wenn man immer nur neue Sachen, wenn man zu schnell weitergeht, sage ich jetzt mal, zum nächsten Thema oder zum neuen Stück, dann kann man ja das erste Stück oder das erste Thema gar nicht tief genug irgendwie bearbeiten.
Ja, ja, das stimmt. Ich finde auch, das wäre nochmal ein guter Anhaltspunkt für, wie steige ich wieder aufs Pferd? Sich zu überlegen, welcher Aspekt des Übens oder dessen, was ich gerade lerne, würde mich denn jetzt gerade am meisten anmachen? Was hätte ich am meisten Lust zu üben? Oder man schaut sich seinen Übeplan an, die und die und die Sachen stehen drauf und sagt nicht, ich fange jetzt oben links an bis rechts unten, sondern was leuchtet auf, wo kribbelt es ein bisschen
wo
und wo sag ich ja, das ist cool. Und man könnte auch sagen zum Beispiel, ich muss nicht den ganzen Übeplan machen, ich fange mal mit einem Aspekt an Und wenn ich dann noch Lust habe, mache ich noch einen zweiten.
Das ist das Lustprinzip, das hast du echt gut gelernt. Aber könnte auch genauso gut umgekehrt mal sagen, irgendwie dreht sich mein Üben die ganze Zeit im Kreis und ich mache irgendwie nur das Gleiche. Was habe ich denn noch gar nicht geübt? Und den Übeplan neu strukturieren und zum Beispiel seinen Lehrer oder seine Lehrerin ansprechen und sagen, hier können wir das irgendwie nochmal neu strukturieren. Irgendwie fehlt mir da eine Struktur.
Oder
man
frischer
könnte
Wind,
man sagen, okay, lass mal eine andere Art von Warm-up oder eine andere Art von Workout oder eine andere Art von musikalischen Inhalten da eine Rolle spielen, auf das ich auf neue Ideen komme und neue Inspirationen und neue Trigger sozusagen da sind.
Ja, und neue Motivation nochmal, ne? So ein neuer
die
Schub.
Die mich neu motivieren, genau, die mir einen neuen Schub geben. Ja. Genauso wie wir ja auch im neuen Jahr jetzt auch neuen Schub haben, indem wir nicht mehr nur noch zu zweit hier auf unserem schönen Sofa sitzen werden oder wo auch immer, je nachdem, wir werden noch ein bisschen reisen, sondern die Zeit zwischen den Jahren regt ja nicht nur für Rückblick an, sondern auch für Ausblick. Und so werden wir in unserem Podcast ja auch eine neuere Entwicklung haben, nämlich im letzten Mal habe ich es schon einmal angedeutet. Sag mal.
Wir werden ein paar Gäste einladen, also nicht auf einmal, aber jedes Mal einen Gast. Mhm. Wir haben auch schon einige Zusagen, das wäre spannend.
Zwei Professor-Doktor-Leute haben wir schon, die Professor und Doktor sind. Und einen frage ich noch, der ist nur Professor, aber Doktor hat er nicht fertig geschafft. Naja, macht nichts. Aber man kann nicht alles haben, ich bin auch nicht Professor geworden. So.
Ja.
Nicht mal Doktor. Herr Doktor, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt.
Ja.
Ja, und dann werden wir natürlich auch noch Musiker einladen und wir wollen auch den einen oder anderen unserer Schüler mal hier einladen und fragen, wie es ihm geht und wie er was macht und wie er so oder sie so lernt und vorwärts kommt und was die größten Hürden sind und wie die vielleicht überwunden wurden und so weiter. Und also mit allen unseren Gästen haben wir schon Lustiges vor. Wir haben sogar schon was im Kasten. Das wird auf jeden Fall neu, weil wir auch dann selber wieder auf neue Inspirationen kommen. Und diese Gespräche, wenn eben ein Dritter mit uns diskutiert und wir dann über das Jazz-Leben und die Improvisation sprechen können, also mich inspiriert das selber,
ja,
muss ich sagen.
Aus ganz anderen Perspektiven als nur aus unserer eigenen, genau.
Genau.
Und ich dachte jetzt noch vielleicht zum kleinen Abschluss noch ein kleiner Impuls, wenn ein neues Jahr beginnt, ist ja auch immer ein guter Moment, sich Ziele zu setzen oder zu gucken, was möchte ich denn vielleicht im nächsten Jahr gerne erreichen oder was wünsche ich mir.
So haben wir das ja auch angefangen mit Zielen, ne?
Genau.
Wie man sich Ziele setzt.
Ja. Und das könnte man jetzt gut nochmal wieder angehen, vielleicht in der Ruhe auch zwischen den Jahren nochmal ein bisschen zu träumen, ein bisschen zu gucken, was wäre schön, welches Stück würde ich vielleicht gerne lernen, welche neue Improvisationsart, welche neue Art von Voicings, von Melodieführung, von Sound. Einfach nochmal ein bisschen spielerisch gucken, was da spannend wäre.
Wo sehe ich mich in einem Jahr quasi? Wobei, du hast ja mal gesagt, und das finde ich auch einen guten Satz, man überschätzt, was man in einem Jahr lernen kann und man unterschätzt, was man in 5 Jahren lernen kann.
In 7.
Ne?
Ja.
In 7?
Ja,
oh,
ja.
7 Jahre.
Ja, 7 klingt immer so lange, wenn man aber bedenkt. Also ich mein,
in unserem Alter ist 7 Jahre.
Wir wohnen seit 10 Jahren in diesem Haus und es fühlt sich nicht nach 10 Jahren an.
Ja.
Aber in diesen 10 Jahren könnte man halt eine ganze Menge schaffen. Und haben wir
auch.
Haben wir auch geschafft, ja. Aber genau.
Ich habe jetzt nicht mehr so viel Haare.
Zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich, und dieser stete, gezielte Tropfen, das sage ich auch meinen Schülern immer, steter und gezielter Tropfen macht so einen Unterschied. Ne? Einfach dranbleiben und weitermachen und nicht aufhören, wenn man vom Pferd fällt, wieder aufsteigen, indem man, wie wir schon erwähnt haben, ne, sich überlegt, worauf hätte ich vielleicht Lust, wo ist der Funke, wo ist das, was mich anmacht, ankribbelt.
Oder welche Struktur brauche ich, um wieder reinzukommen?
Zum Beispiel, genau.
Und dann kann man sich ja immer Hilfe holen, zum Beispiel, wenn man Klavier spielt, bei Anjas Jazz Piano Academy.
Genau, beziehungsweise bei mir. Ich leite die und ich mache da auch alles. Also da ist kein anderer im Moment beteiligt.
Genau.
Ist auch jetzt nicht absehbar.
Und wenn man Saxophon spielt, bei mir bei Cool Jazz Styles. Weil ich würde auf jeden Fall es gut finden, wenn in deinem Leben Jazz auch eine Rolle spielt, weil ein Leben ohne Jazz ist zwar möglich,
aber wie gesagt, sinnlos.